Ö1 Journal Panorama.
Guten Abend. In Lateinamerika hat es letztens in mehreren Ländern, etwa in Chile oder in Kolumbien, eine politische Wende gegeben. Entstanden ist der Linksruck dort aus Protestbewegungen. Diese wiederum haben ihre Wurzel in der ungerechten Verteilung des Reichtums. Diese Ungleichheit ist in diesem Teil der Welt besonders krass. Einer von vielen Gründen dafür ist, dass die Steuerlast für reiche Menschen in den meisten Ländern hier besonders niedrig ist. Großunternehmer und Superreiche finden Mittel und Wege, Steuern zu umgehen. Keiner einzigen Regierung, auch nicht den Linksgerichteten, ist es gelungen, die Besteuerung auf ein in Europa übliches Maß zu bringen. In Lateinamerika lebt fast jeder und jede Sechste in extremer Armut. Und gerade für diese Menschen ist die Teuerung der vergangenen Monate eine besondere Belastung und eine gerechtere Besteuerung wäre ein wichtiger Schritt. Zu diesem Themenkomplex hat kürzlich in der oberschwäbischen Stadt Weingarten eine Tagung stattgefunden, die Ralf Leonhardt für Sie zusammengefasst hat.
In Cali, der mit 2 Millionen Einwohnern drittgrößten Stadt Kolumbiens, brach im April 2021 ein Studentenstreik los, der sich binnen weniger Tage in eine landesweite Protestbewegung verwandelte. Präsident Iván Duque wusste sich nicht anders zu helfen, als die brutalen Antiterrortruppen der Polizei und die Armee auf die Demonstrierenden zu hetzen und in mehreren Städten den Ausnahmezustand auszurufen. Nicolás Jaramillo, Doktoratsstudent der Soziologie an der Universität Heidelberg, hat sich mit diesem Aufstand, der mehrere Monate dauerte, eingehend befasst.
Diese Bewegung hatte als Protest gegen eine Steuerreform begonnen, aber Regierung und Kongress reagierten zunächst gar nicht. Dadurch wurde die Bewegung breiter und verwandelte sich in eine allgemeine Protestbewegung, die einen generellen Politikwechsel einforderte. Die Menschen demonstrierten für bessere Schulen, für bessere Gesundheitsversorgung, für bessere Chancen für junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt, für Gleichstellung der Frauen und so weiter. Die Forderungen wurden immer breiter.
Die Steuerreform, die der neoliberale Finanzminister Alberto Carrasquilla auf Druck des Internationalen Währungsfonds durchsetzen wollte, hätte die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel erhöht und Wasser, Energie und Bestattungsdienste, die bis dahin abgabenfrei waren, besteuert. Nach wenigen Tagen musste Präsident Duque das Projekt zurückziehen, konnte die Protestbewegung aber damit nicht besänftigen. Präsident Duque, ein Schützling des rechten Ex-Präsidenten Álvaro Uribe, der im Hintergrund immer noch die Fäden zieht, zeigte sich völlig unfähig, auf die Proteste angemessen zu reagieren.
Die Regierung zeigte sich gegenüber den Forderungen völlig unzugänglich. Völlig zu Recht protestierten die Menschen dann auch gegen Menschenrechtsverletzungen, selbst Morde. Das Protestpotenzial war nicht mehr wegzukriegen. Assassinatos, maltratos frente a las personas que estaban movilizándose, de manera que el caldo de cultivo quedó ahí.
149 muertos. ¡No más silencio!
Colombia 2021, paro nacional, 28 de abril a 28 de mayo.
Zwischen 42 und 75 Tote, tausende Verletzte und Dutzende Opfer sexueller Gewalt durch Sicherheitskräfte wurden im Rahmen der Proteste dokumentiert. Das kolumbianische Steuersystem war schon vor diesem Reformversuch extrem ungerecht. Der Soziologe Nicolás Jaramillo nimmt den ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe als Beispiel. Uribe besitzt ausgedehnte Ländereien.
La ley colombiana le permite a varias empresas no pagar.
Das kolumbianische Gesetz erlaubt Personen oder Unternehmen, ihr Vermögen in Stiftungen zu parken oder auf andere Art und Weise die Steuer zu umgehen. Sie müssen also niemanden bestechen oder zu anderen verbotenen Mitteln greifen, um ihre Steuerlast zu minimieren. Wer sich gut auskennt, findet jede Menge Schlupflöcher. Sie zahlen also das, was das Gesetz ihnen vorschreibt, aber nicht das, was sie eigentlich zahlen müssten.
Kleine Unternehmen oder weniger wohlhabende Privatpersonen, die keine teuren Anwälte oder Steuerberater beschäftigen können, zahlen letzten Endes im Vergleich viel mehr als die Reichen. Die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Weingarten lädt jeden Sommer zu einer Lateinamerika-Tagung, die in spanischer Sprache abgehalten wird. Nicht nur die Vortragenden, darunter viele Professorinnen und Professoren, die aus Lateinamerika eingeflogen werden, zeigen ein sehr hohes akademisches Niveau. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind mehrheitlich hochqualifiziert. Oft sind sie Studierende aus Lateinamerika, wie Nicolas Jaramillo. Die Atmosphäre ist erfrischend familiär und die Kaffeepausen dienen nicht nur der Vernetzung, sondern auch dem Pflegen alter Freundschaften. Steuer klingt nach einem sperrigen Thema und erfordert bei einigen Vorträgen durchaus gewisse wirtschaftliche Grundkenntnisse. Im Grunde handelt es sich aber um ein soziales und politisches Problem, wie schon der offizielle Titel der diesjährigen Tagung verrät. Steuergerechtigkeit für mehr soziale Gerechtigkeit? Steuern sind dann gerecht, so der allgemeine Konsens, wenn sie jene mehr treffen, die mehr leisten können. Indirekte Steuern wie die Umsatzsteuer treffen alle gleich. Grundsteuern, Vermögenssteuern, Einkommens- und Erbschaftssteuern sind dagegen direkte Steuern, die vor allem jene belasten, die viel haben. Aber immer kommt es darauf an, was der Staat mit den Einnahmen macht. Eine relativ hohe Steuerquote ist noch keine Garantie für eine gerechte Gesellschaft, wie der Fall Chile deutlich zeigt. Darüber später mehr. Der geschilderte Fall aus Kolumbien könnte in praktisch allen Staaten Lateinamerikas stattgefunden haben, wo die Steuerquote insgesamt sehr viel niedriger ist als die in Europa oder anderen Teilen der Welt. Auch in Nicaragua begann 2018 ein Volksaufstand gegen das korrupte Ortega-Regime mit friedlichen Protesten gegen die Besteuerung der Pensionen. Lateinamerika ist auch die Weltregion, wo eine kleine Gruppe von Superreichen einer großen Anzahl von Armen und Extremarmen gegenübersteht. Der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Hans-Jürgen Burchardt von der Universität Kassel legt dazu einige grundlegende Fakten auf den Tisch.
Wir haben in Lateinamerika eine unglaublich starke, manche würden sogar sagen, obszöne Reichtumskonzentration. Das heißt, 1% der Bevölkerung hält fast die Hälfte des gesamten in der Region existierenden Vermögens. Und die wichtigste Quelle, der wichtigste Aspekt dieser Reichtumsgenerierung ist mit Sicherheit die Nutzung und der Export von Naturressourcen, vor allen Dingen von fossilen Energieträgern, aber dann später natürlich auch von Minen, vom Bergbau und so weiter gewesen. Wir erinnern uns ja vielleicht daran, dass es nach der Eroberung Lateinamerikas ja vor allen Dingen durch Spanien dabei auch schon um die Suche nach Gold oder nach Edelmetallen ging und dass dann sozusagen die Silberexporte von Lateinamerika nach Spanien nicht nur erst das spanische Königreich erst saniert und dann ruiniert haben, sondern dass das vermutlich auch einer der zentralen Impulse für die gesamte Entwicklung des europäischen Kapitalismus gewesen ist.
Bei der Untersuchung der sozialen Ungleichheit hat sich die Wissenschaft bisher vor allem auf die Ursachen und Auswirkungen der Armut konzentriert. Burchardt spricht von der Pobretologia, der Lehre von der Armut.
Pobretologia ist ein Begriff, der ein lateinamerikanischer Kollege von mir einmal gewählt hat, um zu beschreiben, dass wir, wenn wir uns mit Ungleichheit beschäftigen, vor allen Dingen mit Armut beschäftigen. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Drittel der Bevölkerung Lateinamerikas immer noch in Armut oder in extremer Armut lebt. Und das ist schon ein relativ großer Anteil der Gesamtbevölkerung. Aber es gibt kaum Untersuchungen dazu, dass natürlich, wenn ich mich mit Ungleichheit beschäftige, die Armut auch bedeutet, dass ich auf einer Seite einen exzessiven oder einen sehr starken Reichtum habe wie in Lateinamerika. Und das ist genau das, was wir versuchen hier entsprechend herauszustellen. Und da haben wir eine ähnliche Situation wie in der Forschung in Deutschland, dass natürlich der Reichtum sehr diskret ist. Es gibt auch in Deutschland kaum eine Reichtumsforschung, weil die Reichen natürlich sehr wenig Interesse daran haben, dass man sie wirklich genauer kennenlernt, wie sie leben, wo sie leben, was sie tun.
Sicher ist, dass viele der großen Vermögen über Generationen weitergegeben wurden. Ein großer Teil der Reichen hat also das Vermögen nicht selbst geschaffen, sondern geerbt. Burchardt verweist da auf eine polemische Empfehlung des französischen Star-Ökonomen Thomas Piketty.
Der französische Ökonom Piketty hat ja mehrere Bücher dazu geschrieben und der ist genau der Meinung, dass seine Studierenden eben nicht mehr studieren sollten, sondern sie sollten reich heiraten oder eben erben. Weil wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann haben wir in 50 Jahren wieder etwas, was in Richtung Feudalsystem gibt.
Die Pandemie hat in den letzten 2 Jahren eine an sich schon explosive Lage gehörig verschärft.
Die UN-Kommission für die wirtschaftliche Entwicklung in Lateinamerika, die sagt, dass der Anteil der extremen Armut, also das ist eine Armut, da geht es nicht mehr nur darum, dass man prekär lebt, sondern dass man sozusagen hungert, dass man Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigt bekommt, gestiegen ist auf mittlerweile knapp 14% auf der einen Seite. Und wir müssen immer beide Seiten der Ungleichheit beachten, können wir auch feststellen, dass wir in Lateinamerika eine deutliche Zunahme der Reichen und Superreichen haben, die während der Pandemie massiv verdient haben. Man sagt, geht davon aus, dass das Einkommen, aber auch die Anzahl der Reichsten und Reichen in Lateinamerika um 30-40% gewachsen ist.
Die strukturellen Ursachen für die soziale Ungleichheit in Lateinamerika liegen natürlich in der Kolonialzeit. Aber auch die Unabhängigkeit von Spanien bzw. Portugal habe da wenig verändert, sagt der uruguayische Ökonom Luis Bertola Flores von der Universidad de la República Uruguay. Die Loslösung von der Kolonialmacht sei nicht mit einer sozialen Revolution einhergegangen.
Independencia sin revolución social.
Unabhängigkeit ohne soziale Revolution, das ist der Schlüssel. Wir hatten damals große Hoffnungen. In Frankreich und den USA hatte die Revolution triumphiert. Daher hatte man auch in Lateinamerika kühne Vorstellungen von der Zukunft. Aber wir wissen alle, was passiert ist. Einige trauerten noch dem spanischen König nach. War das nicht eine seltsame, eine unterwürfige Unabhängigkeit? Und aus dieser Unabhängigkeit ohne soziale Revolution erklärt sich die problematische Entstehung der Nationalstaaten.
Die lateinamerikanischen Nationalstaaten, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts herausbildeten, beschritten unterschiedliche Entwicklungspfade, was die Besteuerung betrifft. In den Andenstaaten, wo es noch große indigene Gemeinschaften gab, mussten diese die Steuerlast tragen. In anderen konzentrierte man sich auf die Besteuerung von Rohstoffen und das Einheben von Zöllen für Importe und Exporte. Diese Strukturen haben sich im Großen und Ganzen bis heute erhalten. In vielen Ländern Lateinamerikas machen die Zölle noch immer den größten Teil der Staatseinkommen aus. Und die Reichen, die in der Regel auch in den Regierungen stark vertreten sind, verstehen es, ihre Steuerprivilegien zu verteidigen. Marina Heredia von der Universidad Nacional de San Martín in Argentinien wird demnächst ein Buch über die Reichen in Argentinien publizieren.
Es ist sehr schwierig, a veces acceder al mundo de los ricos.
Es ist schwierig, in die Welt der Reichen vorzudringen, weil sie meist sehr diskret sind und sich mit Sekretärinnen und Verwaltungspersonal umgeben, das sie abschirmt. Aber zum Glück wollten einige mit mir reden, mir ihre Geschichte erzählen und mir zeigen, wie sie leben. Einige stammen aus altem Geldadel, andere sind erst später zu großem Vermögen gekommen. Sie haben mich auch an Freunde weiterempfohlen, sodass ich Einblick in die Welt der obersten Schicht von Argentinien bekommen habe.
Conectarme con otros amigos y conocidos como para ir conociendo un poco el mundo de las clases más altas en la Argentina.
Da die Armut in Lateinamerika viel besser erforscht ist als der Reichtum, erlebt die Marina Heredia so manche Überraschung.
Es gibt viel mehr Studien über die Armut als über den Reichtum in Lateinamerika. Es ist ja eine Region, die mit prekären Lebensbedingungen assoziiert wird. Das stimmt ja auch. Aber viele dieser Studien zeigen auch, wie sich die Armen mit Optimismus an ihre Lebensumstände anpassen, einander helfen und weiterkommen.
Ganz anders die Welt der Reichen.
Eines der Dinge, die mich bei den Interviews mit Mitgliedern der Oberschicht überrascht haben, ist, dass sie sich ständig beklagt haben. Es stimmt schon, dass Argentinien ein instabiles Land ist, das für Leute, die Geschäfte machen, Herausforderungen birgt. Wegen der hohen Inflation muss man Kosten ständig neu berechnen. Und dann muss man sich auf wechselhafte staatliche Regeln einstellen. Aber gleichzeitig stehen sie unter dem Druck, glücklich zu sein und ein erfülltes Leben zu genießen. Das ist aber nicht so. Geld erzeugt nicht automatisch Glück, sondern oft Frustration, weil man ständig Entscheidungen treffen muss, die manchmal nicht das gewünschte Ergebnis bringen.
Argentinien, das in den vergangenen 100 Jahren mehrere populistische Regierungen hatte, gehört noch zu den Ländern mit relativ hoher Steuerquote. Laut Statistik der OECD erhebt das Land Einkommens- und Körperschaftssteuern von 35%. Insgesamt tragen die Steuereinnahmen in Argentinien 30,1% zum Bruttosozialprodukt bei. In Österreich sind es zum Vergleich über 40%. Am anderen Ende der Statistik finden sich Länder wie Guatemala und Paraguay, deren demokratische Entwicklung noch in einem Frühstadium steckt oder sich gar im Krebsgang befindet. Allein auch in Argentinien sprudeln die Steuereinnahmen nicht so, wie es die Daten der Wirtschaftsforscher vermuten lassen.
Das Problem ist die hohe Steuervermeidung. Das heißt, einige Leute versuchen, keine Steuern zu zahlen oder so wenig wie möglich. Dazu kommt, dass die argentinische Währung sehr instabil ist und sich auch die Spielregeln ständig verändern. Vor allem die Reichen parken ihre Vermögen daher gerne in Miami, in Uruguay oder Steuerparadiesen. Argentinien gehört mit Venezuela und Russland zu den Ländern mit der größten Externalisierung von Kapital. Das heißt, die Ersparnisse und Gewinne liegen nicht auf lokalen Banken und werden investiert, um die Wirtschaft zu beleben, sondern im Ausland. Also in Argentinien ist das Problem nicht eine niedrige Steuerquote, sondern die Kapitalflucht ins Ausland.
Anders als von konservativen Parteien gerne behauptet, sind auch in Argentinien viele der großen Unternehmer keine Leistungsträger, die die Wirtschaft am Leben halten und Arbeitsplätze schaffen. Viele sind Erben oder haben mit fragwürdigen Mitteln Großgrundbesitz erworben. Die Zeiten, als fast alle lateinamerikanischen Länder von semi-feudalen Eliten regiert wurden oder von Militärregimes, die deren Interessen wahrnahmen, sind längst vorbei. Zu Beginn dieses Jahrhunderts rollte eine Welle linker und linkspopulistischer Regierungen, oft dominiert von starken, charismatischen Persönlichkeiten wie Hugo Chavez in Venezuela, Lula da Silva in Brasilien oder Evo Morales in Bolivien, durch den Kontinent. Deren Reformen, so weiß der Lateinamerika-Spezialist Hans-Jürgen Burchardt, sind aber nicht alle nachhaltig gewesen.
Was den Staat betrifft, ist es so, dass der Staat natürlich von den politischen Eliten, die geführt werden, und diese politischen Eliten haben sich in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahrzehnten in Lateinamerika schon verändert. Wir wissen ja, viele reden von einem sogenannten so einem Mitte-Links-Ruck in Lateinamerika bis 2014. Und wenn wir an solche Entwicklungen wie Venezuela denken, Bolivien, Ecuador, aber auch Brasilien unter Lula, können wir sagen, dass es eine neue politische Elite gegeben hat und die hat teilweise schon versucht, eine Veränderung durchzuführen, also eine andere Politik zu machen und nicht nur die ökonomischen Eliten zu unterstützen. Aber auch das wurde ja gestern und heute schon klar in den verschiedenen Vorträgen mit leider sehr diskreten und sehr schwachen Erfolgen.
Denn auch die großen Reformer vermieden es, die herrschenden Klassen mit starker Besteuerung zu provozieren. Ihnen kam damals der Weltmarkt entgegen, der die Preise für Erdgas, Erdöl und andere Mineralien in die Höhe schießen sah.
Wir haben eine sehr starke Fokussierung auf den Rohstoffexport und das bedeutet, dass wir letztendlich über den Rohstoffexport natürlich einen großen Teil des Wirtschaftswachstums, der gesellschaftlichen Produktion und auch der sozialen Reproduktion finanzieren können.
Evo Morales konnte in Bolivien die Exportsteuer auf Erdgas auf 80% vervielfachen. Die transnationalen Förderkonzerne protestierten zwar lautstark, machten aber immer noch gute Geschäfte, was nur beweist, wie die Bodenschätze vorher geradezu verschenkt wurden. Diese Exportsteuer erlaubte einen gewaltigen Ausbau des Sozialsektors und holte Millionen Menschen aus der Armut. Hugo Chavez in Venezuela verstaatlichte den Erdölkonzern PDVSA und finanzierte mit den Gewinnen nicht nur ein Sozialprogramm, das damals als vorbildlich galt, sondern sponserte gleichgesinnte Regimes der Region, so die korrupte Autokratie von Daniel Ortega in Nicaragua und den altersschwachen Realsozialismus in Kuba. Sein Plan, sich als Nachfolger des Greisen Fidel Castro als Anführer der lateinamerikanischen Linken zu etablieren, endete mit dem Verfall der Ölpreise und seinem Krebstod 2013. Die reichen Eliten hat er zwar nicht durch hohe Steuern ruiniert, aber politisch entmachtet. Deswegen lebt das Land seit Jahren in einem latenten Bürgerkrieg. Venezuela, das Land mit den höchsten Erdölreserven der Welt, liegt heute wirtschaftlich am Boden, hat Millionen Staatsangehörige ins Exil getrieben und kann nur dank chinesischer und russischer Kredite überleben. Wer glaubt, dass die Senkung der Armut in dieser Periode mit einem Rückgang des Reichtums einhergegangen wäre, muss nur einen Blick in die Statistiken werfen, wie es Marina Heredia tut.
Man kann beobachten, dass sich in der Periode 1996 bis 2021 die Zahl der Multimillionäre in Lateinamerika von 200.000 auf 600.000 verdreifacht hat. Während ihre Anzahl in Argentinien, Chile und Mexiko relativ stabil geblieben ist, hat sie sich in Brasilien, in jener Zeit, als die Mittelklasse eine Allianz mit den Unterschichten eingegangen ist, versechsfacht. Das ist also kein Phänomen des Bolsonarismus, sondern passierte auch während der Regierung der Arbeiterpartei von Lula, als die wirtschaftliche Dynamik Brasiliens mit der Vermehrung der Multimillionäre einherging.
Dass populäre Regierungen keine Bestandsgarantien haben, zeigt sich nirgendwo deutlicher als in Brasilien, wo heute der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro regiert, der wieder in erster Linie die konservativen Eliten bedient. In Bolivien ist nach einem konservativen Putschregime der sozialistische Pragmatiker Luis Arce um sozialen Ausgleich bemüht, und in Venezuela kämpft der glücklose Chavez-Nachfolger Nicolás Maduro mit autoritären Fuhrwerken um sein politisches Überleben. Aber inzwischen hat eine neue Welle progressiver Regierungen auch Länder erfasst, die sich dem Trend nach links zuvor noch entzogen hatten. In Mexiko setzt Andrés Manuel López Obrador eher im traditionellen Stil auf große Infrastrukturprojekte, die vor allem bei seiner Basis in den Volksorganisationen höchst umstritten sind. In Kolumbien wartet man gespannt, wie der eben gewählte Gustavo Petro, der am 7. August vereidigt wird, ein von bewaffneten Konflikten zerrissenes Land versöhnen und die Allmacht der erzkonservativen Eliten in die Schranken weisen will. In Chile muss der ehemalige Studentenführer Gabriel Boric das Erbe der jahrzehntelangen Diktatur mühsam beiseite schaffen. Eine neue Verfassung, die gerade nach heftigen Debatten präsentiert wurde, soll im September dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. Der Entwurf der verfassunggebenden Versammlung ist äußerst zukunftsorientiert, wie der chilenische Ökonom Jorge Atria verrät.
Da gibt es ökologische Ideen, die bisher nicht berücksichtigt waren. Die Plurinationalität, also die Anerkennung der indianischen Völker, ist erstmals drinnen. Und was vielleicht am meisten Schwierigkeiten bereiten wird, ist die Dezentralisierung. Ob man jetzt dafür oder dagegen ist, das sind die Themen, die die chilenische Gesellschaft beschäftigt haben.
Esté uno a favor o en contra, es cierto que estos han sido temas que han rodeado la sociedad chilena.
Die Steuerfrage ist ja nur bedingt eine Materie, die in der Verfassung geregelt werden muss. Aber die Regierung Boric, die sich politisch links positioniert, steht natürlich unter Druck, am bestehenden System etwas zu verändern. Chile war ja während der Pinochet-Diktatur ein Experimentierlabor der neoliberalen Schule. Einer der Grundsätze des dort praktizierten Wirtschaftsmodells lautet, der Staat solle sich so wenig wie möglich in die Wirtschaft einmischen und Unternehmergewinne oder Reichtum möglichst nicht besteuern. Jorge Atria hat Einblick in die Politik der neuen Regierung.
Die Diagnose dieser Regierung, soweit ich sie interpretieren kann, basiert auf der Erkenntnis, dass es eine historisch bedingte hohe Ungleichheit gibt, die der Demokratie und der Wirtschaft schadet. Man glaubt, dass diese Ungleichheit nicht aus Interessen eines Klassenkampfes bekämpft werden soll, sondern weil damit der Wirtschaft und der Demokratie geholfen wird. Die Ungleichheit ist ein Entwicklungshindernis. Es ist nachweisbar, dass die Konzentration des Reichtums in einigen kleinen Gruppen in Chile auch im lateinamerikanischen Vergleich besonders hoch ist. Damit gehört sie zu den höchsten der Welt. Diese Regierung strebt daher eine Art Fiskalpakt an, in dem der Staat eine größere Rolle für die Wirtschaft spielen soll. Dazu gehören eine Industriepolitik, Unternehmenspolitik, Entwicklungsförderung und eine Steuerreform.
Einen ganz anderen Weg beschreitet der zentralamerikanische Kleinstaat El Salvador. Der 41 Jahre alte Populist Nayib Bukele, der sich in kein Links-Rechts-Schema einordnen lässt, setzt auf Entwicklung durch Digitalisierung. Im vergangenen November hat er die Kryptowährung Bitcoin als offizielle Währung parallel zum US-Dollar eingeführt. Die Landeswährung Colón wurde schon vor 20 Jahren abgeschafft. Ein salvadorianischer Soziologe, der seinen Namen aus Sicherheitsgründen nicht preisgeben will, sieht das Projekt jetzt schon gescheitert.
Gewinne auf das in Bitcoin investierte Kapital werden nicht besteuert. Das sagt sehr viel über die Absichten dahinter, nämlich das Land für Investitionen attraktiv zu machen. Nach der ersten Ausgabe von Bitcoins wurden die Menschen aufgefordert, auf ihrem Handy eine App zu installieren, für die sie alle persönlichen Daten angeben müssen, um eine Wallet, eine elektronische Brieftasche zu eröffnen, auf die sie dann $30 als Startkapital in Bitcoin überwiesen bekommen. Davon haben ganz wenige Menschen Gebrauch gemacht. Die Annahme der Kryptowährung für den Zahlungsverkehr ist also nahe Null.
La adopción efectiva del Bitcoin es técnicamente nula en el país.
Dazu kommt, dass der Erfolg der Einführung von Bitcoin wie ein Staatsgeheimnis gehütet wird. Alles, was man über die Investitionen der öffentlichen Hand in die Kryptowährung weiß, weiß man aus den Tweets des Präsidenten. Es gibt aber keine offizielle Kontrollstelle, die die Zahlen veröffentlichen würde. Und welche Verluste es gab, als der Kurs von Bitcoin von über 60.000 US-Dollar auf unter 20.000 abstürzte, bleibt ein Geheimnis. Der Staat, so entnimmt man den Twitter-Meldungen des Präsidenten, hat für 84 Millionen Dollar Bitcoins gekauft. Zu einem Durchschnittspreis von $46.000. Das Guthaben der Leute, die sich das Einstiegsgeschenk abholten, ist also von 30 auf unter $15 geschrumpft. Der salvadorianische Politologe bezweifelt also den Nutzen für das von Bürgerkrieg, Wirtschaftskrisen und endemischer Gewalt geschwächte Land. Bisher hätten sich weder große Investitionen eingestellt, noch würden die Migranten in den USA oder anderswo ihre Geldsendungen an die Angehörigen zu Hause jetzt in Bitcoin schicken. Das Schürfen von Bitcoin, auch wenn es in El Salvador mit Geothermie aus den Vulkanen betrieben werden soll, gehört zu den energieintensivsten Erwerbszweigen überhaupt. Was wieder zum Thema der Tagung führt, nämlich der Besteuerung der Reichen, deren Konsumverhalten an sich ein ökologisches Problem darstellt. Dazu Hans-Jürgen Burchardt.
Es gibt neue Untersuchungen, die relativ deutlich zeigen, dass das 1% der reichsten Menschen auf der Welt, also sozusagen 1% der gesamten Menschheit, bis zu 15% und die 10% reichsten über 50% aller CO2-Emissionen verursacht. Und das bedeutet, dass wir eigentlich, wenn wir in der Lage sein sollten, entweder dieses 1% oder dieses 10% der reichsten Bevölkerung der Menschheit dazu zu bewegen, dass sie sozusagen weniger CO2-intensiv konsumieren oder Lebensstile entwickeln, würde das fast schon reichen, um eine klare Antwort auf den Klimawandel zu finden.
So ist Steuergerechtigkeit letzten Endes auch ein Element einer glaubwürdigen Klimapolitik. Gemeinsam mit einem Umdenken, was die Ausbeutung der Bodenschätze betrifft. Ein Problem, das ökologische ebenso wie menschenrechtliche Aspekte hat. Dieses Kapitel wurde auf der Tagung nur angerissen. Es gehört aber zu einer echten Wende in der bisherigen ressourcenbasierten Wirtschaftspolitik Lateinamerikas, der sich die neuen Regierungen in Chile und Kolumbien aber verschrieben haben. Im Interesse der Umwelt bleibt zu hoffen, dass sie nicht von neuen Sachzwängen und Partikularinteressen überrollt werden.
Thank you.
Ralf Leonhardt hat berichtet. In der Journal Panorama Mittwochsrunde befassen wir uns morgen mit der bevorstehenden NATO-Norderweiterung und ihren Folgen. Für heute sagt Elisa Wasch, danke fürs Zuhören.